Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Sancte Iosef, Sancte Petre, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus. Mui kohani,
das Wort Gottes ist ausgesprochen reich. Eine historische Erzählung, wie die Heilung Namans des Syrers, Heeresführer des syrischen Königs, könnte einem als kleines Märchen erscheinen. Und dennoch findet man hier ein paar interessante Elemente und die Ökonomie Gottes. Das Größenverhältnis dieser Länder war seinerzeit so, dass der König von Syrien Israel problemlos hätte fressen können. Israel war bedeutend kleiner, als dies heute der Fall ist. Gott handelt auf wundersame Weise. Wir haben den Eindruck, dass wir die Geschichte vorantreiben, die Bedingungen schaffen und planen. Gott handelte schon lange, bevor die Zeit kam, den wahren Gott zu offenbaren. Einmal nahm eine Schar Syrer eines der Mädchen aus den Siedlungen mit. Sie muss fromm, auf Gott ausgerichtet gewesen sein, da sie von dem Propheten aus Samaria wusste. Sie lebte also von dem, wovon das einfache Volk lebte. Heute haben die Priester keine Kenntnis davon, welche Gebete von den einfachen Leuten gesprochen werden, welche Flugblätter sie untereinander weiterreichen, welche E-Mails sie schreiben. Sie haben keine Ahnung, wovon die Basis der Kirche lebt. Gott nutzt dies, obwohl er Leiden bringt. Denn sie musste den Heimatort verlassen, entführt von den Feinden, musste sie als Sklavin arbeiten. Das konnte mehrere, sogar viele Jahre dauern, aber es kam der Moment, in dem Gott der Welt zeigte, wer der Gott ist und wer über die Welt herrscht. Dieser Moment wird kommen. Man betrachte den heutigen Kampf um die Intronisation. Gott benutzt immer die gleichen Mechanismen. Wir wissen nicht, was er vor 15 Jahren geplant hat, wen er vor 5 Jahren benutzt hat, wer plötzlich auf unserem Weg erscheint und uns hilft, wer zum Werkzeug Gottes wird. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Gott ist ein Meister hierin. Er wirkt auch jetzt, denn alles, was uns passiert, was auf der Welt geschieht, Krankheiten, Freude und so weiter, ist die Fügung Gottes. Eine hochstehende Persönlichkeit im Königreich Syrien erkrankt also an der Lepra. Eine schlimmere Krankheit gibt es nicht. Sie sind ratlos, und da zeigt es sich, dass jenes entführte Mädchen über ein Heilmittel verfügt. Mit welch göttlicher Stimme sie sprach. Wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria. Das heißt also, wenn er die Mühe auf sich nehmen würde. Der würde seinen Aussatz heilen. Elisha war zwar groß, hatte aber bis dahin noch niemanden von der Lepra geheilt. Sie hatte einen starken Glauben und sagte, dass es so einen Menschen gebe. Und hier haben wir eine Beschreibung des ganzen Weltmechanismus. Da es sich um einen Mann des Königs handelte und er die Staatsgrenze überschreiten wollte, musste er an den König schreiben, damit man sich seine annahm. Da er reich war und der andere ihn heilen sollte, würde man einen Handel eingehen. Ich befreie dich von der Lepra und du gibst mir 10 Talente Silber. In der Folge wird beschrieben, was er alles mit auf die Reise nahm. Später folgt eine Szene am Hof in Jerusalem. Der König ist tief erschrocken. Fälschlicherweise hatte er verstanden, dass er ihn heilen solle. Und hier sehen wir schon wieder das Wirken Gottes. Wie sollte das in Samaria ankommen? Diejenigen, die mit mir in Jerusalem waren, erinnern sich, dass Samarien hinter der judäischen Wüste beginnt. Der König handelte, indem er seine Kleider zerriss. Er gibt ein Zeichen. Es ist dies ein religiöses Zeichen, weshalb sich die Nachricht schnell in der Stadt verbreitet. In die Stadt kommen Leute. Die Neuigkeit macht die Runde. Irgendetwas ist im Gange. Irgendetwas stimmt nicht. Der König hat seine Kleider zerrissen. Nun geschehen 2 Dinge gleichzeitig. Als erstes verdeutlicht der Prophet Elisha seine Würde und seine Fähigkeiten. Er fragt den König, warum dieser seine Kleider zerrissen habe, und sagt ihm, Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt.
Prorok v Israelu.
Dabei wissen alle, dass er im Namen Gottes handelt. Dieses Bewusstsein hat Elishas Schützling. Naaman kommt und bekommt einen seltsamen Befehl. Tauch 7-mal im Wasser unter. Schaut euch das mal genauer an. Der Prophet sagt zunächst nichts von Gott. Warum nicht? Damit der kranke Naaman selbst diesen Schluss zieht. Gott handelt lautlos, da könnt ihr beruhigt sein. Im Kampf um die Intronisation verläuft alles planmäßig. Das Episkopat hat einen Steckbrief von mir nach Italien geschickt. Die deutschen Zeitungen berichten über mich. Neulich, am 13. Februar, schrieb die wichtigste freimaurerische liberale Zeitung, Liberation, auf der 2. Seite über die Situation der Kirche, mit einem großen Foto von uns. Im führenden französischen Staatsfernsehen werden wir am Mittwochmorgen im Pressespiegel erwähnt. Im Hotel in Nizza wird uns die Zeitung gereicht, darin ein Foto von den Rittern. Und ganz Frankreich sieht plötzlich ein seltsames Bild. Titel und Text des Artikels machen sich nach dem Rücktritt des Papstes selbstverständlich über die Kirche lustig, im Sinne von, es ist Zeit, dass Gott geht. Irgendwann werde ich den Artikel analysieren und euch zeigen. Aber in die Welt geht die Nachricht, dass es einen Kampf gibt. Und wenn für Naaman die Zeit des Propheten gekommen ist, werden die Menschen feststellen, dass es außerhalb von Israel keinen Gott gibt. Schaut euch an, was Naaman gesagt hat. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Gott hat einen perfekten Plan. Das zeige ich euch in den aktuellen Predigten. Deshalb flehe ich euch alle an, seid nicht so besserwisserisch. Wenn ihr aufgeregt seid, weil ihr die Lösung für eine Sache gefunden habt, dann entzündet schnell ein Feuer, erhitzt ein Blech. Wenn ihr keinen Bäckerofen habt, dann auf freiem Feld und setzt euch darauf. Ihr wisst gar nicht, was für ein Meister, was für ein Stratege und Logistiker Gott ist. Heute seht ihr ein Beispiel für seine Logistik. Es wird die Zeit kommen, da alle auf der Erde Geretteten einstimmig sagen werden, es gibt keinen Gott über dem Gott der katholischen Kirche. Sie werden das in einem gemeinsamen Atemzug sagen. Naaman sagte, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Es ist nicht der Hochmut Elishas, der ihn sagen lässt, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Angesichts eines so starken Glaubens wussten die frommen Menschen alle, dass jemand, der Prophet genannt wird, Kontakt mit Gott hat, dass er im Namen unseres Gottes spricht. Das war offensichtlich. Aber die Pädagogik Gottes ist wunderbar. Naaman kommt selbst zu diesem Schluss. Wir sollten daher den Bogen nicht überspannen, dass wir alles zustande bringen, dass wir alles schaffen. Besser sollten wir uns dem Plan Gottes und seinem Willen unterwerfen. Ihr werdet das Wunder dieser Welt erblicken, wie viele aus vollem Hals rufen werden, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer dem Gott der Katholiken. Der Kampf und die Erfahrungen sind hart. Meine Worte mögen vielen nicht gefallen und schmerzvolle Angriffe provozieren, aber das befindet sich innerhalb der Norm. Über mehrere Jahre habe ich euch das anhand des Evangeliums versucht zu erklären. Denn hierfür muss man noch einige Lesungen aus der Schrift vor jenem Ereignis gehört haben, um zu verstehen, warum Jesus das gesagt hat. Denn er wurde in Jerusalem gedemütigt, so wie sein Vater und auch seine Worte. Da hielt der Herr es nicht mehr aus und sagte ihnen, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Ich selbst habe das auch schon erfahren. Ich weiß, was das bedeutet. Das ist ganz offensichtlich. Aber Gott hat andere Pläne. Zu Elisha kamen keine Großen, weil er in Samaria saß. Aber es zeigte sich, dass in Syrien viel über ihn gesprochen wurde. Und so kamen Menschen aus Syrien zu ihm. Und Jesus nutzte diese Gelegenheit, ihre Borniertheit, und schlug sie auf die Nieren und auf die Stimmbänder. Zu Elishas Zeit gab es sehr viele Witwen. 3,5 Jahre lang gab es keine gute Ernte, nur Hunger. Kein Prophet wurde zu ihnen geschickt, aber zu anderen in sidonische Sarepta nach Sidon. Zu Elishas Zeit gab es sehr viele Aussätzige. Niemand empfing Gottes Gnade, nicht Pil, nicht Naaman, nur jener Fremde, Elisha. Die Reaktion der Zuhörer ist vorhersehbar, denn sie verstehen, worum es hier geht. Ihr Schufte bekommt so viel von mir. Euer Hochmut ist so groß, dass mit euch das Gleiche geschehen wird, wie mit den Menschen zur Zeit Elias und Elishas. Welches Ziel verfolgte diese Provokation? Sie sollte seine Macht demonstrieren. Wer bin ich? Ich bin mehr als ein Prophet. Denn er wurde begleitet, von der Menge getragen. Er ging zunächst mit ihnen, aber schritt dann durch die Menge hindurch und ging hinweg. Sie hatten ihn also vor sich, waren aber dennoch ratlos, unfähig, sich zu bewegen und die Hand zu ihm auszustrecken. Dann schritt er durch die Menge hindurch. Das heißt, alle mussten sich von ihm entfernen, um ihre eigene Ratlosigkeit zu sehen, den dahinschreitenden Erlöser. Das muss man genau verstehen. Elisha hat gezeigt, dass er ein Prophet ist. Und heute zeigt ihnen Jesus anhand der Macht der Propheten, dass er Gott ist, so wie ich es heute zum ersten Mal gelesen habe. Denn sie waren voller Hass und Verbissenheit und führten ihn auf den Berg. Dazu mussten sie Gewalt anwenden. Ein paar Strolche mussten ihn an den Armen festhalten. Und als sie auf dem Berg ankamen, waren sie ratlos, denn sie wollten ihn hinabstürzen. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Das schafft ein Prophet nicht. Über solche Fähigkeiten verfügte er nicht. Schaut einmal, was Gott uns gibt. Es ist unglaublich, wie sehr wir Geistlichen dem Heiligen dafür danken müssen, dass er uns so viele Dinge vermittelt. Ich möchte nicht verbergen, dass meine innere Freude, aber auch meine Erschöpfung heute gewaltig sind. Gestern habe ich ein großes inneres Leiden durchgemacht. Einige von euch haben das während der Passionspredigt mitbekommen. Was für ein innerer Schmerz, welche Ratlosigkeit meines Geistes. Für die Rettung würde man gerne so viel bewirken. Später mein Kampf mit Gott, ein paar Tränen, dann mein Bitten um Vergebung, da nicht ich, sondern er das alles bewirken wird. Von diesem inneren Kampf wusste niemand, aber Jesus, der Herr, hat heute eine Botschaft übermittelt, ein Zeichen, Richtlinien für die neue Kirche. Das wird der vierte oder fünfte Teil des derzeitigen Predigtzyklus werden, aber ich möchte euch schon jetzt an meiner Freude teilhaben lassen, damit ihr seht, wie Gott um sich schlagen kann. Mein Gott ist männlich, handfest, kein bisschen sentimental. Gestern Abend habe ich mich nicht lange mit ihm unterhalten, aber es war ein Gespräch in dem Stil, wie mein Vater sie mit mir geführt hat. Ein paar Sätze haben uns immer genügt. Nie haben wir lange miteinander gesprochen. Dabei waren wir ständig zusammen. Mein Gott ist so. Er sagt mir nicht viel. Aber wenn er etwas sagt, dann tut er es so, dass der Mensch auch ohne Federn durch den Himmel fliegen könnte. Ich möchte an die gestrigen Überlegungen aus dem Zyklus »Habt keine Angst, diese Zeit vergeht, aber Gott bleibt« anknüpfen. Es sind dies meine Überlegungen zum Zustand der Kirche, zu den Herausforderungen, die der neue Papst vor sich haben wird. Dazu, in welche Richtung sich die Seelsorge, insbesondere aber das Predigertum bewegen soll, um die Kirche zu retten. Zunächst einmal zwei Texte aus der Heiligen Schrift, die ich für sich stehen lassen möchte, ohne sie zu kommentieren. Ihr könnt über sie nachdenken, sie helfen euch, den Zustand der Kirche zu erkennen. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 17 bis 18, 28 bis 32 und 36.
17:18, 28:32 i rozdział i punkt i werset 36. Oto słowa z dziejów apostolskich. Paweł.
Dort heißt es. Von Milet aus schickte Paulus jemand nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er: Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Ich weiß, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Nach diesen Worten kniete er nieder und betete mit ihnen allen.
Po tych słowach Paweł upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. I jeszcze słowa
z drugiego Und noch die Worte des Apostels Paulus aus dem zweiten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 6 bis 8.
6 do 8. Wiecie?
Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar wird. Hier geht es um Jesus. Das Wort ihn wird großgeschrieben. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung vernichten. Um den Stand der Dinge vom Montag, den 11. Februar 2013, dem Tag der Mutter Gottes von Lourdes, zu verstehen, möchte ich gemeinsam mit euch einen Blick auf die Predigt des Heiligen Vaters anlässlich des Angelus am 10. Februar werfen. Das war 24 Stunden vor der Ankündigung seines Rücktritts. Der Papst sagte die folgenden Worte, die im völligen Widerspruch zu seiner Handlung vom Montag standen. Er berief sich auf die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger. Der Berufung nämlich gehen die Lehre Jesu vor einer Menschenmenge sowie ein wunderbarer Fischfang voraus, der sich nach dem Willen des Herrn vollzog. Simon gehorcht, und sie fangen eine unglaublich große Menge Fische. Auf diese Weise zeigt der Evangelist, wie die ersten Jünger Jesus folgten, ihm vertrauten und sich auf sein Wort stützten, dies auch begleitet von wunderbaren Zeichen. Wir sehen, dass sich Simon vor diesem Zeichen an Jesus wendet, indem er Meister zu ihm sagt, während er ihn danach Herr nennt. Ich wähle nur einige Fragmente dieser Predigt aus. Die gewiss einzigartige Erfahrung des Petrus steht auch für die Berufung eines jeden Apostels des Evangeliums. Der Papst ist schließlich auch ein Apostel des Evangeliums, der nie den Mut verlieren darf, Christus allen Menschen zu verkündigen, bis an die Grenzen der Erde. Das ist die Negation des Rücktritts, denn der Rücktritt hat verschiedene Dimensionen. Das, was dann folgt, ist sehr stark. Doch regt der heutige Text zum Nachdenken über die Berufung zum Priestertum und zum geweihten Leben an. Sie ist Werk Gottes. Das ist logisch, so ist die Lehre. Das Priestertum, die Berufung, ist das Werk Gottes. Der Mensch ist nicht Urheber seiner Berufung, sondern antwortet auf den Vorschlag Gottes. Und die menschliche Schwäche darf keine Angst machen, wenn Gott ruft. Und die Berufung gilt bis zum Tod. Ein Priester soll bis zu seinem letzten Atemzug verkünden, über seinen Tod, über das Alter, über das Wirken, über die Milde und über die Güte. Man muss auf seine Kraft vertrauen, die gerade in unserer Armut wirkt. Man muss sein Vertrauen immer mehr in die Macht seines Erbarmens setzen, das verwandelt und erneuert. Und an späterer Stelle: Misserfolge und Schwierigkeiten dürfen nicht zur Entmutigung führen. Unsere Aufgabe ist es, gläubig die Netze auszuwerfen. Der Herr macht den Rest. Heiliger Vater, warum hast du uns verlassen? Was ist geschehen? Deshalb spreche ich seit gestern in dieser Predigt über die Dimensionen dessen, was geschehen ist und was der Kirche bevorsteht. Darüber, was mit der Kirche geschehen ist, lassen wir am besten die selige Katharina Emmerich sprechen. Gestern hat uns die heilige Faustina geführt. Heute möge das diese deutsche Selige tun. Ich teile dies in zwei Teile auf. Morgen werde ich vielleicht noch einmal das aufgreifen, was ich gerade vorgestellt habe. Aber jetzt gehe ich hinüber zu den Texten aus dem zweiten Teil dieser Erscheinungen. Von Anfang Oktober des Jahres 1820 an betet Anna Katharina unaufhörlich für den Heiligen Vater. Diesen Gebeten gingen ihre Visionen voran. Es zeigte sich ihr das Bild der Kirche des Heiligen Petrus im pausenlosen, vernichtenden Krieg mit dem sich verbreitenden Königreich des Antichristen. Für mich ist das ganz offensichtlich. Die Regierungen der Liberalen, der Freimaurer, das von ihnen eingeführte Recht, das ist für mich das Königreich des Antichristen, das bereits gekommen ist. Dazu braucht es niemanden, der zum Ausdruck bringt, dass er entkommen sei, dass er schon irgendwo anders sei. Ihr lebt in den Zeiten des Internets und regt euch gegenseitig an, entzündet euch gegenseitig. Das Königreich des Antichristen existiert heute bereits in seiner ganzen Fülle. Es trug in sich das Zeichen der apokalyptischen Bestie, die aus dem Meer auftauchte und zum Kampf gegen die Schafe Christi aufrief. An dieser Stelle gebe ich euch den Rat, sich die Predigten über die Zeit der Apokalypse anzuhören, die ich in Allenstein gehalten habe und die man im Internet finden kann. Dort zeige ich, in Anlehnung an das, was Pfarrer Gopi über die Apokalypse sagt, was mit der Kirche geschieht und welche Methoden angewendet werden. Ich sehe neue Märtyrer, nicht von jetzt, sondern in der Zukunft. 200.000 Christen geben ihr Leben für Jesus Christus. Zur großen Verfolgung und zum Lebenszeugnis für Jesus wird es erst noch kommen. Dies ist erst der Anfang. Ihr sollt wissen, dass sie alle Kräfte aufbringen werden, wenn sie merken, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren. Sie sind schon perfekt vorbereitet, rechtlich, polizeilich, technologisch, Konzentrationslager. Ein leichtes Spiel wird man mit ihnen nicht haben. Darüber hinaus wärmen sie den Wiener Kongress von 1815 noch einmal auf, durch welchen die Nachbarstaaten gegenseitig einschreiten können, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, sie wollen die Heilige Allianz wieder auferstehen lassen. Wer sich bereits mit der Geschichte beschäftigt hat, der versteht all diese Mechanismen. Ich sah Leute immerfort an der großen Kirche herunterbrechen und sah ein abscheuliches Tier, aus dem Meere gestiegen bei ihnen. Es hatte einen Schweif wie ein Fisch und Pratzen wie ein Löwe und viele Köpfe, die um einen großen Kopf so kraus wie eine Krone standen. Sein Maul war groß und rot. Es war gefleckt wie ein Tiger und war ganz vertraut mit den Abbrechenden. Die Heretiker, die die Kirche verließen, haben immer Aufnahme bei den Feinden der Kirche gefunden. Das ist völlig normal. Als in der Region um Płock in Masowien die ersten Mariawiten auftauchten, wurde ihnen sogleich vom Zaren Geld zugesteckt, wurden sie von ihm unterstützt, wurde ihnen geholfen. Das ist ein einfacher Grundsatz. Das Fell wird verteilt, obwohl der Bär noch nicht erlegt ist, und war ganz vertraut mit den Abbrechenden. Schaut euch doch mal um. Diese verräterischen Priester in Polen, die die Soutane ablegen und die Kirche angreifen, finden sofort Unterstützung in den Medien, werden überall als mutig, männlich und charakterstark dargestellt. Und sie werden zu zig Interviews eingeladen. Und plötzlich haben wir Spezialisten vor uns, die sich der großen Bestie anschließen, sich mit den anderen Abtrünnigen verbünden und gegen die Kirche kämpfen. Für mich sind das Leute ohne Ehre. Denn wie ist das möglich? Wir haben unter einer Standarte gekämpft und sind einem Feldherrn gefolgt. Das liegt nicht in der Natur des Ritters, in der Natur des Polen. Sei ein treuer Hund. Man verbellt nicht seinen Wohltäter oder seinen Arbeitgeber, bei dem man jahrelang gearbeitet hat. Es muss doch irgendetwas gut gewesen sein, wenn man so lange bei ihm geblieben ist. Es lag oft mitten unter ihnen, während sie arbeiteten. Auch gingen sie zu ihm in die Höhle, in welcher es sich manchmal verbarg. Die Freimaurer haben ihre versteckten Höhlen und unsere Hirten gehen zu den Donnerstagstreffen zur Anbetung der Bestie dorthin, anstatt bei sich das Tabernakel zu öffnen. Währenddessen sah ich hier und da durch die ganze Welt viele gute, fromme Leute und besonders Geistliche gequält, eingekerkert und gedrückt werden. In den 80er Jahren wurden unter den Kommunisten ca. 100 Priester umgebracht. Sie verschwanden ohne irgendeine Nachricht. Meist wurden sie überfallen. Und wie sieht die moderne Form der Folter aus? Ab zu Mutti. Sie ziehen dich aus der Gemeinde ab, werfen dich von der Hochschule und ab zu Mutti. Da wäre es doch besser, es würde einem wie unter Hitler der Kopf abgeschnitten. Man würde nach Sibirien geschickt und dort eingefroren werden, dann hat man Ruhe. Einer nach dem anderen kommt zurück zu Mutti, damit ihr über die Formen des Terrorismus Bescheid wisst. Und hatte die Empfindung, sie würden einstens neue Märtyrer werden. Als die Kirche schon weit herabgerissen war, so dass nur der Chor mit dem Altar noch stand, sah ich diese Abbrecher mit dem Tier in die Kirche dringen. Und hier fanden sie ein großes, herrliches Weib. Es war, als sei es gesegneten Leibes, denn es ging nur langsam. Die Feinde erschraken sehr darüber, und das Tier konnte keinen Schritt weiter. Es streckte seinen Hals ganz grimmig nach dem Weibe aus, als wollte es dasselbe verschlingen. Das Weib aber wendete sich und fiel nieder auf sein Antlitz. Denn auch die Bestie bei Katharina Emmerich sieht mit Schrecken, dass diese Frau die Mutter Gottes ist. Ich sah nun das Tier wieder gegen das Meer fliehen, und die Feinde liefen verwirrt durcheinander. Diesen Schlüssel zum Kampf um die Kirche habe ich euch im Herbst gegeben. Insbesondere im Dezember, als der Angriff auf das Bild der Mutter Gottes in Częstochowa stattfand, habe ich euch gezeigt, was für einen organisierten Kampf es in Polen von Seiten der Kirche um die Mutter Gottes gibt, was für ein Krieg in Polen innerhalb der Kirche um die Mutter Gottes geführt wird. Und ich habe die Richtung für dieses Jahr angegeben, dass wir alles tun werden, damit sie im Vordergrund unseres Handelns und Sprechens steht. Ich habe euch gesagt, dass wir ohne die Mutter Gottes nicht bis zur Intronisation gelangen werden. Sie muss uns führen. Der Sieg wird nur durch sie erlangt werden. Denn ich sah nun rings um die Kirche aus der Ferne große Kreise sich herannahen auf der Erde und auch oben im Himmel. Der erste bestand aus Jünglingen und Jungfrauen, der zweite aus Eheleuten jeden Standes, Königen und Königinnen, der dritte aus Ordensleuten, der vierte aus Kriegsleuten. Vor diesen sah ich einen auf einem weißen Pferde. Für mich ist dies der heilige Jakob von Compostela. In der spanischen Geschichte wurden Szenen aus dem Kampf mit den Mauren festgehalten, als die Mauren sie verfolgten und sie den heiligen Jakob anriefen. Dieser trug einen Mantel mit einem Kreuz, ritt mit dem Schwert in der Hand auf einem weißen Pferd und brachte die Mauren zur Strecke. Nach Angaben des Chronisten wurden 2000 Mauren gezählt, die von jenem seltsamen Reiter, dem heiligen Jakob, erschlagen wurden. Ihr erinnert euch an die Erzählung von der Szene aus dem Vietnamkrieg, als ein amerikanischer Sergeant vor einer Division aus 5000 Soldaten stand und auf Befehl des Kommandanten erzählte, was er erlebt hatte. Er führte dort Soldaten an, wie der Erzengel Michael, und vollbrachte ein Wunder. Ich erzähle dies, um euren Glauben anzuregen. Falls daraus die eine oder andere Predigt mehr entsteht, macht euch keine Sorge, denn diese Gedanken sind dazu da, euch zu beleben. Er geht also mit seinem Kommandanten auf Rundgang. Sie befinden sich in den Bergen, ein Schneesturm zieht auf. Noch bevor er losbricht, erscheint plötzlich in der Kompanie ein neuer Soldat, den niemand kennt. Der Kommandant geht voraus, jener stellt sich den anderen mit dem Namen Michael vor. Der Schneesturm war schon ganz nah bei, und dieser Soldat bekannte seinen Glauben an den heiligen Michael, dessen Namen er trug. Denn seine Mutter hatte ihm aufgetragen, dass er sich im Krieg dem heiligen Michael zuwenden und ihn täglich anrufen solle. In diesem Schneesturm fiel die Kompanie auseinander. Er, Michael, blieb beim heiligen Michael. Sie gehen und es geschieht Folgendes. Sie treten aus dem Schneesturm heraus und nur wenige Meter vor ihnen stehen 7 Vietnamesen. Jener unbekannte Michael schaffte es gerade, den Soldaten zu Boden zu drücken, als die Vietnamesen aus allen Maschinengewehren auf sie schossen. Er wurde von einer Kugel getroffen, dann kam der Kommandant mit dem Rest der Kompanie angelaufen. Er ist verletzt, aber bei Bewusstsein. Neben ihm liegen die 7. Alle mit abgetrennten Köpfen. Und alle fragen ihn, wie er das gemacht habe. Wie konnte er das hinbekommen? Wir geraten daher in einen Kampf, der unsere Kenntnis übersteigt, der die Technik der Glaubenserkenntnis übersteigt, welche uns von der Kirche jahrzehntelang vermittelt wurde, weil man uns ausgelaugt und völlig gereinigt hat. Für uns ist das unvorstellbar. Um euren Glauben zu erhalten, gebe ich euch weitere Fragmente aus den arabischen Quellen an. Sie stammen vom ersten Kreuzzug, vom Kampf um Antiochia, welches die Kreuzritter mit Kreuz und Hinterlist einnahmen. Das türkische Heer kam mit über 10.000 Mann. Sie dagegen hatten in der Stadt nur noch 200 Pferde, denn durch die Belagerung wurde alles vernichtet und aufgegessen. 200 Soldaten verließen also auf ihren Pferden die Stadt durch das Tor und bereiteten sich auf den Kampf vor. Der arabische Chronist notierte, dass dies eine schreckliche Niederlage der Araber war. Denn neben den 200 berittenen Soldaten hatten sie hunderttausende Ritter auf weißen Pferden gesehen. So viel zum vierten Kreis aus Soldaten, an dessen Spitze ein Mann auf einem weißen Pferd ritt. Und der letzte Kreis bestand aus Bürgern und Bauern, unter denen viele mit einem roten Kreuz an der Stirn gezeichnet waren. Während sie nahten, wurden Gefangene und Bedrängte befreit und zogen mit ihnen. Aber alle die Abbrechenden und Verschworenen wurden von allen Orten vor ihnen zusammengetrieben und waren, ohne zu wissen wie, auf einem Haufen nun beisammen und ganz verwirrt und voll Nebel. Sie wussten weder, was sie getan, noch was sie tun sollten, und rannten mit den Köpfen gegeneinander, wie ich sie oft tun sehe. Als sie alle auf einem Haufen waren, sah ich sie ihre Arbeit am Kirchenabbruch aufgeben und sich in die Kreise verlieren. Ich sah aber nun die Kirche schnell wieder aufgebaut und in schönerem Glanze denn je. Die Vision vom 25. August. Ich weiß nicht mehr, wie ich heute Nacht nach Rom kam, aber ich befand mich bei der Kirche Maria Maggiore und sah viele arme und fromme Leute, welche in großer Angst und Sorge waren wegen der Verborgenheit des Papstes, der Unruhen und der besorgniserregenden Reden in der Stadt, sich der Kirche nahen, um zur Mutter Gottes zu flehen. Die Leute schienen nicht zu erwarten, dass die Kirche sich öffnen würde. Sie wollten nur draußen flehen. Ein innerer, gemeinsamer Antrieb hatte sie hergeführt. An der Verabschiedung des Papstes nahmen jetzt hunderttausende Menschen teil. Sie füllten den ganzen Platz, die Straßen und jeden Winkel. Ich war aber in der Kirche und öffnete die Tür. Die Leute gingen bange und erstaunt über die sich öffnende Tür hinein. Und es war mir, als stände ich dahinter und sie sähen mich nicht. Es war kein Gottesdienst in der Kirche, es brannten nur die ewigen Lampen. Die Leute aber beteten ganz ruhig. Und ich sah die Mutter Gottes erscheinen, welche sagte, die Not werde groß sein. Die Leute sollten eifrig beten und mit ausgestreckten Armen, wenn sie es auch nur drei Vaterunser lang vermöchten. Ihr Sohn habe am Kreuz auch so für sie gebetet. Sie sollten um Mitternacht aufstehen und so beten. Sie sollten immer hierher in die Kirche kommen. Die Tür sollten sie offen finden. Sie sollten besonders beten, dass die finstere Kirche hier wegkomme. Die Soldaten, welche herannahten, würden auch kein Heil bringen, sondern Not und Verwüstung. Denn der Krieg würde ohne Gebet und ohne Priester geführt. Sie sagte vieles, und was nur schwer zu sagen ist, dass, wenn nur ein Priester das unblutige Opfer ganz in der Würde und Gesinnung darbrächte, wie die Apostel getan, so könnte er alle Not abwenden. Ich weiß nicht, dass die Leute in der Kirche diese Erscheinung sahen, aber sie mussten doch durch etwas Übernatürliches bewegt sein. Denn als die heilige Jungfrau sagte, sie sollten mit ausgebreiteten Armen zu Gott flehen, hoben sie alle die Arme empor. Unsere Bekannten waren neulich bei Pfarrer Daniel. Sie legten während des Gottesdienstes bei ihm Zeugnis ab, der Messdiener klingelte. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich spüre nichts dabei. Ich hielt es nicht aus und machte mich auf den Heimweg. Irgendjemand musste ihn dann überzeugt haben. Denn nach dem Ende des Gottesdienstes sahen sie ihn, wie er vor dem Hauptaltar die Arme hob und sang und betete. Gott wirkt genau so wie in jener Vision. Jener, der nichts spürte, der über die Kirche lachte und sie verspottete, verhält sich im nächsten Augenblick so, als sei er entweder nicht er selbst oder nicht normal. Er geht vor den Hauptaltar, erhebt die Arme und singt 15 Minuten lang, ohne dass ihn jemand dabei stört. Nun noch ein, zwei Gedanken, mit dem weiteren werde ich morgen fortfahren. Ich sah die Peterskirche, welche bis an den Chor und den Hauptaltar abgebrochen war. Michael stieg geschnürt und gerüstet in die Kirche nieder und wehrte mit seinem Schwerte vielen schlechten Hirten, die in sie eindringen wollten. Im Folgenden geht es um den heiligen Michael. Er trieb sie in einen dunklen Winkel, da saßen sie nun und schauten sich an. Das Abgebrochene an der Kirche ward in wenigen Augenblicken mit leichtem Flechtwerk wieder zugebaut, sodass der Gottesdienst vollkommen gehalten werden konnte. Von außen her aber wurden von Priestern und Laien aus der ganzen Welt die Mauern wieder von Steinen aufgeführt, denn die festen Grundsteine hatten die Abbrechenden nicht erschüttern können.
Nie zdołali naruszyć.
Während sie diese Texte schrieb, hat sie der Teufel unwahrscheinlich heftig angegriffen. Dreimal stürmte er in dieser Nacht auf sie ein. Dreimal versuchte er, sie zu erwürgen. Schließlich setzte sie sich mit einem Splitter des Heiligen Kreuzes auf das Bett, bekreuzigte sich in alle Richtungen und erst dann ließ er sie in Ruhe. Am Abend des 1. Oktober machte sie eine große Erfahrung. Völlig durchnässt betete sie voller Inbrunst und sagte, der heilige Michael habe ihr aufgetragen, dass sie neben den anderen Arbeiten, die sie zum Wohl der Kirche verrichtete, eine ganze Woche lang Almosen geben solle. Sie sagte, die Kirche befindet sich in großer Gefahr. Mir wurde aufgetragen, jeden, der zu mir kommt, um ein Vaterunser für sie zu bitten. Wir müssen Gott anflehen, dass der Papst Rom nicht verlässt, denn das würde nicht wieder gutzumachende Schäden verursachen. Wir müssen für ihn um den Heiligen Geist bitten. Als ich heute Nacht den heiligen Franziskus in einem Gesicht des Papstes die Kirche tragen sah, sah ich hernach die Peterskirche von einem kleinen Mann auf den Schultern tragen, welcher etwas Jüdisches im Gesicht hatte. Was sie sah und beschrieb, erzähle ich euch morgen. Später kehre ich zu den ersten Texten der Vision zurück, um euch die Hoffnung aufzuzeigen, dass die Kirche nach der großen Reinigung von neuem erblühen wird. Und das, was ich in Anlehnung an die Worte Namans, des Heerführers des syrischen Königs, gesagt habe, dass alle Völker der Welt sagen werden, dass es außer dem Gott der Katholiken keinen anderen Gott auf der Erde gibt. Amen.